Wissen, was verbindet. Der Bossart Expert Talk.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bossart Expert Talk mit Julia Gabriel
und Tobias Engelberg. Ich freue mich, dass Sie uns wieder in die Welt der Verbindungstechnik folgen.
Jeden ersten Donnerstag eines Monats laden wir dazu eine Expertin
oder einen Experten
ein, die uns in ihrem speziellen Fachgebiet viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen haben. Uns geht es dabei vor allem darum zu erfahren, wo drückt der Schuh, an was sollte man denken oder auch, welche Tipps und Lösungen es gibt und wie man diese clever umsetzen kann.
Heute zu Gast ist Tobias Wolf, er ist Senior Expert Engineering und heute geht es ums Thema Blindniedmuttern und Setzapparate.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Unser heutiges Thema Blindniedmuttern und Setzapparate. Vielleicht kann sich der ein oder andere da nicht direkt was drunter vorstellen. Könntest du das mal kurz zusammenfassen? Um was geht's da eigentlich? So ganz grob, bevor wir dann gleich noch ein bisschen in die sneaky Details einsteigen.
Letztendlich ist meistens die Herausforderung, dass das Grundmaterial, das Trägermaterial relativ dünn ist, also ein einfaches Blech, was gebogen wird zu einem Gehäuse, zu einem Saugroboter oder ähnliches. Und in dieses Gehäuse muss ein tragfähiges Gewinde eingebracht werden. Demzufolge gibt es da eigentlich nur die Lösung der Blindniedmutter, wo man sozusagen vorher ein Loch reinlasert und dann die Blindniedmutter reinsetzt und dann dort ein tragfähiges Gewinde hat, wo man dann das Gehäuse zusammenschrauben kann, den Schlauch des Saugroboters montieren kann oder ähnliche Funktionen damit ausüben kann. Also letztendlich eine Verbindung über eine Schraube zu realisieren.
Also im Grunde geht es darum, dass du ein tragfähiges Gewinde einbringst, wo sonst aufgrund der Materialstärke nicht genug Raum wäre, um ein entsprechend stabiles Gewinde einzubringen.
Ist das, richtig, ja? ganz genau. Mhm. Also bevor ich ein Gewinde schneide, brauche ich eine gewisse Gewindedicke, ein gewisses Trägermaterial. Beziehungsweise meistens ist es ja auch so, dass man verschiedene Materialpaarungen hat. Also ich habe ein Aluminium als Grundträger für eine Crashbox zum Beispiel und möchte dort eine andere Blindniedmutter eines anderen Materials einsetzen, um da einfach bessere Performance rauszuholen.
Also geht es in der Blindniedtechnik gar nicht um nie vernieten, im Sinne, wie wir das schon mal hier besprochen haben auch? Oder sowohl als auch?
Es kommt auf die Branche drauf an. Schaut man in die Automobilbranche, ist eigentlich das Ziel, einmal zusammen zu schrauben, zu montieren und dann nie wieder zu lösen. Hingegen hat man zum Beispiel in der Railway, in der Bahn, allein durch Vandalismus immer wieder die Thematik, dass die Verbindungen aufgemacht werden müssen, ein Tisch muss repariert werden, ein Abfalleimer muss wieder neu angehängt werden oder ähnliches, wo einfach immer die Thematik ist, muss es montiert werden oder muss es demontiert werden oder wird es einmal verschraubt, wie du schon gesagt hattest, und sollte eigentlich auf Lebensdauer verschraubt bleiben.
Mhm, aber es wird nicht eingesetzt im Sinne von Zusammenfügen von zwei.
In ganz, ganz seltenen Sachen schon, wo man sagt, man hat zwei Trägermaterialien und möchte dann noch ein drittes Bauteil anschrauben. Aber 99% der Anwendung ist wirklich, man hat das Trägermaterial, setzt dort die Blindniedmutter rein und hat dann sein anzuschraubendes Bauteil, was mit einer Schraube in die Blindniedmutter montiert wird.
Okay, also das ist der typische Anwendungsfall.
Richtig, einfach. Genau.
Okay.
Warum nehmen wir denn eine Blindniedmutter und keine normale Mutter in dem Fall?
Wie das Wort Blindniedmutter schon sagt, wird die Blindniedmutter blind gesetzt. Sprich, ich habe nur von der einen Seite eine Zugänglichkeit plus der Montageaufwand. Es gibt natürlich auch andere Ausführungen als Mutter, als Gewindeträger, die man verwenden kann, wie zum Beispiel die Schweißmutter. Die Thematik ist, dass bei der Blindniedmutter, wie der Name Blindniedmutter schon lautet, dass dieses Bauteil von einer Seite ausgesetzt werden kann. Sprich, wenn ich Hohlprofile habe oder ähnliches, habe ich diese einseitige Zugänglichkeit, wo ich die Blindniedmutter versetzen kann. Der Setzprozess ist sehr, sehr einfach. Ich brauche meistens kein absolutes Spezialwerkzeug, beziehungsweise Handsetzpistolen fangen schon unter 1.000 Euro an, was sie kosten. Und letztendlich ist der Prozess des Setzens einer Blindniedmutter ja sehr einfach im Vergleich zu einer Schweißmutter, wo die Schweißapparatur hinten dran benötigt wird, Einpressmutter, wo eine Einpressmaschine benötigt wird oder andere Verbindungselemente.
Kannst du den Setzprozess nochmal kurz beschreiben, einfach, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Was passiert da jetzt konkret?
Die Blindniedmutter braucht natürlich eine gewisse Kraft oder einen gewissen Weg, dass sie gesetzt ist. Dafür nutzen wir das Gewinde von der Blindniedmutter. Sprich, wir gehen mit unserer Setzpistole in die Blindniedmutter rein, spindeln im Gewinde der Blindniedmutter auf, gehen dann mit der gesamten Setzpistole in das vorher gelaserte Loch rein. Und danach wird quasi die Blindniedmutter axial nach hinten gezogen, auf einen definierten Weg oder auf eine definierte Kraft. Und die Maschine spindelt nach dem Setzvorgang automatisch wieder aus. Und das tragfähige Gewinde ist exakt an dieser Stelle.
Da bildet sich ja wahrscheinlich so eine Wulst, wie bei anderen Nieten auch, oder?
Richtig, ganz genau. Also es ist letztendlich vergleichbar mit den Hülsenfaltern, im Nietprozess. Im Nietprozess gibt es den Hülsenweiter, der nur auf Lochleibung geht, und den Hülsenfalter. Und bei der Blindnietmutter ist es ganz klar ein Wulst, der hinten entsteht, in der Regel zwischen 30% und 40% größer als der Body, der Schaftdurchmesser zu Beginn des Setzprozesses.
Und jetzt interessiert mich noch, du hast ja am Anfang gesagt, vor allem dann, wenn das Grundmaterial relativ dünn ist, ne, also nicht besonders tragfähig ist. Das könnte ich mir vorstellen, wenn du so eine Verformung hast, da wirkt doch bestimmt noch relativ viel Kraft auf das Grundmaterial. Oder wie verhält sich das? Kann man das kontrollieren in irgendeiner Form?
Das ist ein sehr guter Punkt, und da kommen wir vielleicht gerade zurück, was ich gesagt habe, zwecks Wulstdurchmesser, letztendlich die zulässige Flächenpressung, die das Trägermaterial maximal vertragen kann, sage ich jetzt mal, ohne sich zu verbiegen. Und hier haben wir verschiedene Blindnietmuttern, die wir mit noch größerem Wulstdurchmesser ausstatten können, um dann einfach diese Flächenpressung weiter zu reduzieren, um keine Verformung im Trägermaterial zu bekommen. Natürlich ist der ganzen Geschichte irgendwann auch mal die Grenze gesetzt. Also wir merken, dass Bleche unter 0,6 mm doch sehr schwierig zu vernieten sind. Kraftgesteuert. Weil klar, wenn ich bei einer M6er Nietmutter dann mit einer Tonne auf diesem 0,6er Material dran ziehe, dann ist von diesem Material nicht mehr wirklich viel übrig. Dann ist es aber so, und auch durch unser gutes Portfolio, dass wir auf weggesteuerte Maschinen wechseln. Sprich, wir haben als Umschaltpunkt nicht die Kraft, die ja dann mit voller Kraft oder mit voller Kraft auf dem Wulst aufliegt, sondern einfach einen definierten Weg und ziehen dann einfach auf diesen definierten Weg und können dadurch eine Umformung vom Trägermaterial deutlich verringern beziehungsweise eigentlich komplett eliminieren.
Ich sag mal, in der extremen Auslegung, nur dass ich es besser verstehe, du faltest die Wulst eigentlich unabhängig vom Gegendruck, oder? Von dem Trägermaterial. Klar, ne? Also du definierst, wo die Wulst sich faltet, und du, ich sag mal, im Zweifelsfall könntest du die Wulst auch ohne den Gegendruck machen wahrscheinlich.
Kommt auf die Ausführung von der Blindnietmutter an, aber im Prinzip stimmt das. Ich, wie gesagt, brauche eine, oder wenn ich ohne Trägermaterial wulsten möchte, brauche ich eine Sollknickstelle bei der Blindnietmutter. Wenn man sie sich von der technischen Mechanik anschaut, sieht man das, wo sie ausknicken soll, je nach Schaftgeometrie, Bauform. Aber die klassische Blindnietmutter, und wenn ich von klassisch rede, ist das das Gros, was wir bei uns im Portfolio haben, ist eigentlich so, dass wir im Setzprozess zuerst auf Lochleibung gehen. Sprich, wir füllen das Trägerloch, dort wo die Blindnietmutter drinnen sitzt, füllen wir mit Material aus und bilden dann obendrauf den Wulst. Da ist es natürlich so, je dünner das Trägermaterial ist, je duktiler das Trägermaterial ist, desto schwieriger wird diese Lochleibung von dem Material, was sie handeln kann. Und da muss halt einfach dann die passende Nietmutter selektiert werden, die in dieser Anwendung funktioniert.
So wie du das beschreibst, könnte ich mir vorstellen, dass es da durchaus auch Leichtbauanwendungen gibt, wo das sinnvoll einsetzbar ist, oder? Weil das ist so eine Frage, die wir eigentlich öfter stellen auch. Oder was ist mit zum Beispiel Carbon?
Ja und nein. Also das Thema Leichtbau in Sachen Blindnietmuttern wird in meinen Augen höher gehypt, als er wirklich ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Klar gibt es die Carbon-Anwendungen. Die Münchner Automobilhersteller haben ja da auch komplette Carbon-Fahrzeuge gebaut. Hier haben wir auch sehr viel Erfahrung sammeln können mit Blindnietmutter, mit zulässiger Flächenpressung und alles. Aber am Ende des Tages, dort, wo wirklich Gewindegrößen M6, M8, M10 benötigt werden, das ist eigentlich kein Leichtbau. Weil meistens ist im Leichtbau doch irgendwo ein Sandwich-Material, eine dünne Metallschicht außen, innen drin irgendeinen Schaum und dann wieder eine weitere Deckschicht, die das Ganze abschließt. Und dann ist meistens die Idee, dass die Blindnietmutter quasi an dem Ende von dem Trägermaterial ihren Wulst bildet, die Blindnietmutter hält. Das Problem ist aber meistens, dass der Schaum mit dem Trägermaterial so wenig oder so minimal verbunden ist, dass es uns dann immer wieder rauszieht. Also von der Seite her, Leichtbau sehe ich eigentlich nicht. Ganz ehrlich, das ist...
Okay.
Also wenn ich jetzt Interesse an einer Blindnietmutter habe, auf was kommt es denn an? Was fragst du die Kunden erst? Was musst du unbedingt wissen, um dass wir die richtige Blindnietmutter für meinen Einsatzbereich finden?
Ich denke, die wichtigste Frage ist das, was Tobias vor uns gefragt hat, ob diese Verbindung lösbar sein muss oder letztendlich nur einmal verschraubt wird. Denn hier gehen wir in die Geometrie des Schaftes, ob wir eine Blindnietmutter mit einem Rundschaft nehmen, optional mit einem Rändel, oder ob wir eine Blindnietmutter mit Sechskant nehmen. Letztendlich ist es so, dass, wenn ich etwas wieder lösen möchte, natürlich der Sechskant in dem Trägermaterial, in der Edelstahlplatte einen zusätzlichen Formschluss mitbringt, wo ich dann auch unter Garantie die Schraube wieder herausgedreht bekomme, rausdrehen kann. Wohingegen bei einer runden Blindnietmutter theoretisch nach 10 Jahren ein gewisser Flugrost, ja am Ende der Blindnietmutter, wo die Schraube übersteht, auftritt. Und dann einfach die Frage ist, wie groß ist das Reibmoment, um die Schraube durch die Blindenmutter herauszudrehen, beziehungsweise ist die Klemmkraft von der Blindenmutter in meinem Trägermaterial ausreichend genug? Das heißt, die erste Frage ist, soll diese Verbindung wieder lösbar sein? Dann, wie gesagt, gehen wir ganz klassisch auf den Sechskant, beziehungsweise wenn sie nur ein- oder zweimal verschraubt wird, dann gehen wir auf die runde Ausführung. Zweite Hauptthematik ist natürlich die Kopfform. Wir haben einen Flachkopf, also einen Flanschkopf und einen kleinen Senkkopf. Hier ist es letztendlich einfach bauraumbedingt. Hat der Konstrukteur von seiner Auslegung her, dass beide Materialien nahezu bündig miteinander verschraubt werden sollen, dann gehen wir auf den kleinen Senkkopf. Sagt der Kunde, nein, ich habe den Platz, ich möchte ein etwas robusteres Produkt Richtung Scherkräfte haben, dann geht er auf die Flachkopfausführung. Natürlich, was wir wissen müssen, ist die Gewindegröße, die Materialdicke. Meistens ist es so, dass die Blindenmutter einen Klemmbereich haben von ungefähr einem Delta von 2,5 mm. Also sprich, wir fangen bei 0,5 mm an. Die erste Nipmutter geht dann bis 3 mm und danach gibt es quasi eine größere Ausführung, eine etwas längere Ausführung, die dann von 3 mm bis 5,5 oder beziehungsweise 6 mm geht. Abschließend das Material von der Blindenmutter, ganz kleine Kostenfrage. Hängt natürlich davon ab, was ich als Trägermaterial habe. Ich hatte vorhin am Anfang den Saugroboter im Pool genommen. Da ist es natürlich klar, dass ich Richtung A4, teilweise sogar A5 oder A6 gehen muss für die Korrosionsbeständigkeit. Hingegen, wenn ich jetzt ein Aluminiumprofil habe mit einer 5000er Legierung, ist in der Regel so, dass man bei kleineren Stückzahlen einen ganz normal klassischen A2 Edelstahl einsetzt, beziehungsweise wenn die Stückzahlen wirklich höher wären, dass man dann trotzdem auf ein Stahlbauteil geht. Jetzt wird erst sagen, Stahl, Aluminium, Kontakt, Korrosion funktioniert nicht ganz so. Da haben wir aber mit einer Zink-Nickel-Oberfläche, der Nickel, der ist quasi als Opferanode damit ins Spiel reinkommt, sehr, sehr gute Korrosionsbeständigkeiten bis 720 Stunden. Und dadurch kann natürlich auch mal massiv Kosten gespart werden, weil einfach der Stahl als Grundmaterial ist und nicht der Edelstahl.
Bei Schrauben gibt es ja unterschiedliche Festigkeitsklassen. Wie verhält sich das bei Blindenmuttern?
Im Normalfall ist es so, dass eine Blindenmutter eine Festigkeit hat von circa für eine 8,8er Verschraubung. Wir können uns nicht direkt an die Norm anlehnen, weil für Blindenmuttern gibt es keine DIN-Norm. Mhm. Das heißt, jede Fertigung produziert Teile anders, beziehungsweise jede Fertigung hat auch andere Prüfverfahren. Wir haben jetzt beispielsweise mit Deont Tuptara die Werte auf 8,8er Schraubverbindungen ausgelegt. Das heißt, eine klassische Blindenmutter, eine Standard-Blindenmutter im Katalog ist quasi für einen Verschraubfall für eine 8,8er Schraube ausgelegt. Mittlerweile ist es aber so, dass doch Richtung 10.9er Verschraubungen und 12.9er Verschraubungen Blindenmutter benötigt werden. Diese können wir liefern, allerdings mit einem deutlich längeren Gewinde, denn man muss sich ja vorstellen, dass eine Blindenmutter auch im Bereich des Wulstes, des Schaftes auswulsten muss. Sprich, wenn ich das Trägermaterial zu hart machen würde, dann würde sich die Blindenmutter nicht mehr auswulsten. Das erreichen wir über, ja, Blindenmuttern haben in der Regel eine 8,8er Festigkeit. Wenn eine 10,9er Festigkeit oder 12,9er Festigkeit benötigt wird, können wir dies über mehr Gewindegänge im Nietmutternbereich beziehungsweise größeren Durchmesser im Bereich, wo das Gewinde steht, realisieren.
Du hast vorher den Saugroboter im Poolbereich genannt. Wie funktioniert das denn mit einer Blindenmutter, also von der Dichtigkeit her?
Genau, wie du schon sagst, ist es natürlich Sinn und Zweck, dass der Saugroboter, die Elektronik, dicht bleibt. Hierfür haben wir geschlossene Blindenmutter, also die quasi von unten nicht offen sind, im Einsatz und eine Unterkopfbeschichtung. Die Unterkopfbeschichtung ist im Setzprozess erhaben und nach dem Setzprozess regelt sie quasi den Übergangsbereich zwischen der Blindenmutter und dem Trägermaterial, dem Blech, vollständig ab. Und wir haben je nach Ausführung, sind wir bei IP68 bzw. IP67 mit einer Prikode 15 bei IP64. Viele Kunden fragen uns dann bei dem Einsatz zu einer Blindenmutter, ja, wie dicht ist sie denn? Dicht. So, dann fragen sie nochmal, ja, wie dicht ist sie denn? So, ja, ist schon dicht, aber letztendlich müsst ihr das selbst bei euch in der Anwendung testen. Und die Nietmuttern im Beispiel von Tuptara haben die garantierte Dichtigkeit. Also sprich, wenn unser Kunde, und das ist hier keine Raketenwissenschaft, das Kernloch in den Toleranzen fertigt, wie wir es vorgeben, dann hat er von uns quasi die Garantie, dass diese Blindenmutter, diese Verbindung, eine IP68-Dichtigkeit hat. Sprich, jedes Batch, jede neue Fertigung, die in Antwerpen läuft, werden 10 Produkte rausgenommen und mit dieser Dichtigkeitstests durchgeführt, um einfach hier auch wirklich unserem Kunden zu garantieren, dass es dicht ist. Natürlich ist es wichtig, dass wir zu Beginn gesagt haben, dass auch dann die Blindenmutter richtig gesetzt ist und nicht in Anführungszeichen bei halber Performance aufgeführt wird zu ziehen. Und hier nehmen wir unsere Smart Tools mit in den Setzprozess mit rein, wo wir wirklich die Setzkräfte sauber definieren, damit auch wirklich die Verbindung nicht nur vom Produkt her, sondern auch vom Prozess dicht ist.
Geht Dichtigkeit auch mit Senkkopf?
Da haben wir dann, wie gesagt, diese IP64. Dann nehmen wir Dichtmasse, die im Schraubenbereich genutzt wird. Hier ist aber so, dass wir, wie gesagt, bei einer IP64 sind und nicht höher kommen, weil einfach die Dichtmasse, die da auf die Blindenmutter aufgetragen wird, im Bereich von ca. 2/10 nur ist und da einfach nicht diese robuste Dichtigkeit hat, wie wenn ich zum Beispiel ein Ohrring unter dem Kopf habe.
Mhm. Okay. Du hast vorher gesagt, dass wir die richtigen Setzgeräte für die jeweilige Anwendung brauchen zum Setzen. Kann ich als Werker zum Beispiel sehen, ob ich es richtig gesetzt habe oder weil setze ich jetzt schief an oder ist es richtig versetzt? Gibt es da irgendwie eine Kontrolle?
Ich würde gerne hier einen Schritt zuvor gehen. Ich glaube, dass wir als Lieferant von Blindenmuttern schon vorab den Prozess so sauber definieren sollten des Setzens, dass letztendlich in der Konstruktion, in der Fertigung und später auch in der QS keine Fehler auftreten können. Hierzu haben wir unsere Smart Tools, Maschinen, die eine Prozessüberwachung haben, wo ich zu Beginn bei jeder Neuentwicklung eine Kraft-Weg-Kurve der Blindenmutter aufzeichne, um wirklich zu schauen, dass der Nietprozess von der Blindenmutter abgeschlossen ist. Man muss sich ja vorstellen, ich habe ja quasi den Wulst, einmal die Deckseite oben und die Deckseite unten. Wenn ich jetzt mittendrin aufhöre, dann habe ich ja einen Spalt in diesem Wulst drin. Was wiederum bedeutet, dass die Blindenmutter A nur halber gesetzt ist und im Worst Case in der Anwendung das Klappern beginnt, weil sie einfach sich nicht richtig in dem Trägermaterial reingekeilt hat. Beziehungsweise bei dichten Blindenmuttern diese Ohrring, diese Dichtmasse, die nicht ausreichend unter Druck in die ganzen Hohlräume des Kernlochs reingeschoben hat. Und dadurch sind wir von vornherein gleich in der Konstruktion zu Beginn bei den Prototypen, dass wir die Setzkurve aufzeichnen. An der Setzkurve sieht man exakt, wann eine Blindenmutter gesetzt ist, wann der Setzprozess abgeschlossen ist. Circa 30% über diesen Prozess definieren wir die Setzkräfte. Und diese Setzkräfte werden auf die Zeichnung mit aufgeschrieben. Mhm. Natürlich muss dann nicht jeder unserer Kunden die Smart Tools, also es wäre natürlich wünschenswert, kaufen, weil sie doch preislich im höherpreisigen Bereich liegen. Wichtig ist aber, dass die Maschinen, die der Kunde aktuell im Portfolio hat, auf diese Werte einstellen kann. Hierzu haben wir einen kleinen Kraftmessprüfstand, der dann einfach in der Fertigung mit drin sitzt, der das auch dokumentiert. Und so ist eigentlich diese Thematik, was du vor uns beschrieben hattest, ist die Blindenmutter schief gesetzt, klappert sie oder ähnliches, von vornherein durch unseren Ansatz, nicht dem Kunde zu sagen, da ist die Blindenmutter, viel Spaß, sondern wir gehen mit dir zusammen in deine Anwendung rein, wir prüfen alles ab und geben dir die Parameter an die Hand, plus auch die Werkzeuge, wenn gewünscht, an die Hand. Eigentlich ausgeschlossen, nahezu ausgeschlossen, dass im Nachgang irgendwo Probleme auftreten können. Was ich glaube, was noch wichtig ist, wenn man sich das Portfolio von uns als Bossard AG anschaut, dass doch immer wieder für gewisse Sonderlösungen doch relativ hohe Stückzahlen benötigt werden für kleine Verbindungselemente. Und bei der Blindenmutter sind wir hier eigentlich nahezu Stückzahlen unabhängig. Also selbst wenn wir Anwendungen haben, wo anstelle von einem Gewinde kleine Schlauchtüllen oder ähnliches benötigt werden oder angeschraubt werden sollen, haben wir mit dem Bauteil oder mit der Fertigung hinten dran wirklich jederzeit auch die Möglichkeit, Sonderartikel ab 50er Losgröße beispielsweise zu machen und abschließend auch hier Richtung Erdung zu gehen. Also gerade viele mehr und mehr Bauteile müssen geerdet werden. Thema Zug, jeder sitzt im Zug, möchte natürlich sein Mobiltelefon am Sitz laden und auch hier wird überall Erdungskontakte benötigt und hier sind zum Beispiel auch Blindenmuttern sehr, sehr stark im Kommen.
Ich glaube, auf die Setzgeräte können wir mal separat in einer Extra-Folge eingehen, weil da gibt es sehr viel drüber zu sagen. Jetzt würde ich gerne vom Tobi wissen, Tobi Engelberg, was hast du denn heute für dich mitgenommen?
Dass Blindenmuttern relativ kompliziert sind, glaube ich. Also so auf jeden Fall hört es sich so an. Man sollte sich schon ein bisschen auskennen mit dem, was man tut. Ich habe aber den Eindruck, dass, wenn richtig ausgelegt, ganz fuchsige Produkte für ihren Anwendungsfall. Mhm. Das hätte ich so mitgenommen. Und glaube ich, macht auf jeden Fall Sinn, sich so ein bisschen ganzheitlich über den Prozess Gedanken zu machen. Also wie setze ich hier danach war? Ne? Wir hatten gerade kurz die Tools. Das gehört ja schon alles irgendwie zusammen, oder? Also ich kann ja wenig mit der Mutter ohne die Tools machen. Wahrscheinlich, oder zumindest irgendein Tool. Auch interessant für mich die Dichtheitsoption. Wusste ich so noch nicht. Und genau, was nimmst du denn mit, Julia?
Also ich nehme für mich mit, dass es viele Anwendungen im Erdungsbereich auch gibt und dass wir, anders wie bei anderen Produktarten bei uns, auch schon in kleinen Verpackungsgrößen schon verkaufen und auch bei Sonderanwendungen quasi ja schon ab 50 loslegen. Also das ist interessant und ich finde auch echt die Setzprozesskontrolle wichtig für gerade, wenn ein Worker oder sowas da hingesetzt wird und sagt, mach mal, dass die einfach schon wissen, was ist Sache, wie mache ich es, habe ich es richtig gemacht. Und das finde ich einfach auch wichtig, ja.
Super, in dem Sinne, Tobi, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir dann Setzgeräte erforschen.
Das würde mich freuen, sehr gerne in 2028.
Dankeschön, ciao, ciao.
Sehr gerne, zack, cut.
Wissen, was verbindet? Der Bossart Expert Talk.